offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Nachdem wir mit Kevin Goden letzte Woche einen echten Löwenprofi zu Gast hatten, haben wir diese Woche erneut einen echten Profi am Mikro. Die Rede ist vom Gründer und Leadsänger der Band Lustfinger. In dieser Folge geht es um die ersten Schritte als Punkband, die Höhen und Tiefen eines Punkrock-Sängers und natürlich das Leben auf Tour mit bis zu 150 Konzerten pro Jahr und das weltweit. Weshalb es trotz seines Talents nicht zum Fußballprofi gereicht hat, weshalb er einmal beinahe auf Hawaii gestrandet wäre und mit welchen Methoden die Band bislang durch die Corona-Pandemie gekommen ist, darüber und natürlich über vieles mehr sprechen wir nun mit Tom Fock, dem Gesicht der Band. Hallo Tom, schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich sag mal hallo Jan, hallo Löwenfans, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Es ist ein interessanter Gast, du bist ein sehr interessanter Gast, denn ich hatte noch keinen Musiker hier vor dem Mikrofon. Mit Mikros kennst du dich aus, aber darüber sprechen wir natürlich auch gleich im Laufe des Podcasts. Die erste Frage, die ist immer sehr persönlich und okay. Deswegen möchte ich von dir wissen, was für ein Mensch ist Tom Fock?
Eigentlich ein relativ normaler und vor allem bin ich Löwenfan. Das sagt schon eigentlich vieles aus.
Das heißt?
Ich bin sehr leidensfähig.
Das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen.
Genau. Und ja, das ist, glaube ich, hat mich geprägt in meinem ganzen Leben.
Du bist 59, du wirst 59 Jahre alt.
Ja.
Noch kein im Ausweis echter 60er, aber ein echter 60er auf jeden Fall im Herzen, gell?
Natürlich bin ich war schon blau in der Wiege, ich bin blau geboren und werde immer blau bleiben. Also wird sich nichts ändern.
Du bist Gründungsmitglied der Band Lustfinger. Lustfinger natürlich bekannt im Löwenumfeld, nicht nur wegen dem sehr bekannten Einlaufsong Löwenmut. Das war, glaube ich, auch mit eines eurer ersten Singles. Gegründet wurde Lustfinger 1981 in Lohof. Kommst du aus Lohof?
Ja, ich bin in Lohof letztendlich aufgewachsen und die Band hat sich auch aus diesem Freundeskreis, wo wir gewohnt haben, in Lohof damals auch gegründet sozusagen. Und so ist es.
Erzähl doch mal, wie kann man sich das vorstellen? Du bist wahrscheinlich so knapp 20 gewesen ungefähr.
Ich war dann 18, glaube ich.
Genau.
Ja, nee, wir sind damals, wir waren ja mitten in der Punkwelle damals. Und das hat Laune verbreitet, hat uns Spaß gemacht. Das war unsere Musik zu der Zeit. Und da hieß es ja damals immer, man muss nichts können und so weiter. Und das hat natürlich zu uns gepasst. Und wir haben dann irgendwann mal angefangen, ja, zu sagen, du pass mal auf, nimm du mal die Gitarre, du machst dies, du machst jenes. Und so ging das los und so haben wir uns dann gegründet und ja, und so ging das langsam vorwärts.
Nimm du mal eine Gitarre, ich nehme mal das Mikro. Du warst ja, glaube ich, erst Gitarrist.
Ich war erst Gitarrist, genau. Ich bin dann 92 zum Mikrofon gewechselt.
Und seither Leadsänger.
So ist es.
Und aber nochmal, du warst natürlich in deinem Freundeskreis, hattet ihr Musikunterricht, dass das irgendwo entsprungen ist, der Gedanke, ich möchte jetzt wirklich professionell Musik machen, dann probiere ich mal mein Glück?
Nein, also es ist ein Zufall, dass ich jetzt die Gitarre genommen habe und da einen Griff konnte oder einen Akkord konnte. Und dass ein anderer Freund gesagt hat, ja, ich probiere das mit dem Schlagzeug aus. Und wir haben uns natürlich das alles selber beigebracht letztendlich. Also okay. Ich hatte auch nie Gitarrenunterricht oder irgendwie Gesangsunterricht oder so. Und das fand natürlich alles vor 81 statt, das muss man jetzt auch sagen. Also
klar.
Wir haben uns dann sozusagen gegründet, wo wir gesagt haben, na jetzt können wir schon ein bisschen was. Und dann haben wir das halt eben damals 81 gesagt, so und jetzt ist es soweit im Oktober, jetzt sind wir eine Band und wir nennen, ja der Name kam erst später, Aber so hat sich diese Band entwickelt.
Und wir können uns das jetzt wirklich so vorstellen, ihr habt gesagt, hey, ich habe jetzt Bock drauf, Musik zu machen, und ihr habt euch dann in der Garage, im Hinterhof, im Kinderzimmer vielleicht damals noch
in der Garage
zusammengesetzt und habt dann euch das wirklich selber beigebracht. Ich finde das beeindruckend.
Ja, ich finde es auch beeindruckend. Ich meine, es hat natürlich, wenn man jetzt die erste Platte von 1984 hört und dann die heutige oder im Laufe der ganzen Zeit, dann merkt man natürlich den qualitativen Unterschied. Also man wird natürlich immer besser und besser und besser, und das merkt man in allem dann, genauso wie beim Fußball halt. Wenn ich mit Fußball anfange, dann kann ich gerade mal gerade ausschießen, wenn es geht, und wenn ich ein bisschen Talent habe, also Talent gehört dazu, das hatten wir wahrscheinlich alle, jeder für sich, ist es, dann entstehen halt genau solche Dinge. Und
ich finde es wahnsinnig faszinierend, und das macht euch zu einer der ältesten Punk-Bands in Deutschland. Musikrichtung Punk, war das bei Choice Zufall, weil es gerade in war, weil es eure Einstellung war? Wie kam es dazu?
Ja, also das hat uns natürlich voll so, sag ich mal, in unserem jugendlichen Leichtsinn getroffen oder in unserem jugendlichen Dasein getroffen damals. Und es ist halt auch damals so gewesen, es gab halt ja Pink Floyd und dieses ganze Zeug da, was jetzt nicht schlecht ist. Aber der Punk selber dann, das war dann schon mal so was Rebellisches, so mit, was ich über Sicherheitsnadel hier und da und Nieten und dort und so weiter und so fort. Das war halt einfach dann, du bist als Jugendlicher, bist du ja gerne rebellisch, also bist ja, du lotest deine Grenzen aus und so weiter und so fort, und da hat es natürlich super zu uns gepasst zu der Zeit, ganz einfach.
Absolut. Jugendlicher Leichtsinn. Jugendliche Ideen und Kreativität in dem Fall.
So ist es, genau.
Wie viele Bandmitglieder habt ihr? Oder wie viele wart ihr zu dem Zeitpunkt? Hat sich das über die Jahre verändert?
Ja, zu dem Zeitpunkt waren wir 4.
Okay.
Und wir haben dann früher immer manchmal so noch so einen zweiten Live-Gitarrist dazu genommen, aber irgendwann hat sich das dann gefestigt und wir sind, ich weiß gar nicht mehr wie lange, schon immer zu 5 jetzt immer unterwegs.
Und hast du noch, wie ist die Konstellation? Ich habe jetzt mal eure Vita durchgelesen, da gab es mal die Trennung von dem einen Sänger, da gab es mal irgendwie wieder eine Reunion. Wie ist denn der Kontakt zu der Ursprungsband? Wie viele sind da jetzt noch mit aktiv dabei?
Also es ist immer sehr schwierig. Also ich sag mal so, es gibt, wenn man zum Beispiel die Geschichten und die Bücher der großen Bands liest, dann lese ich das immer und denke mir, scheiße, es ist genau so, was wir erlebt haben. Nur jetzt vielleicht nicht im ganz großen Rahmen bis dato, aber wir haben es eigentlich immer genauso erlebt wie alle anderen, und die sich dann trennen und was ich was alles. Und der Kontakt zu den Jungs ist nie verebbt sozusagen, also der ist immer noch vorhanden, und wir haben sogar, kann ich jetzt sogar verraten, das war diesen Sommer, haben wir uns nochmal getroffen im Studio und haben sogar einen Song aufgenommen für unser 40-jähriges Jubiläum, was wir dieses Jahr haben. Und diese CD kommt leider wegen Corona und alles hat sich verschoben, im April raus nächstes Jahr. Und da wird auch nochmal ein Song in der Originalbesetzung mit dabei sein.
Wow.
Ja.
Also kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, weil das finde ich toll.
Ja, es ist schon lustig, wenn der Sänger dann kommt und hat ein Hörgerät und so weiter. Und,
und der Sänger ist in dem Fall Michi Schiermeister.
Genau. Und der ist mittlerweile, habe ich auch noch gerade zeitlich ganz gut abgepasst. Wobei, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht die Geschichte früher eingeleitet. Der ist dann kurz danach mit dem Wohnmobil und der Frau losgestartet und fährt jetzt durch die ganze Welt und kommt auch nicht mehr zurück.
Okay.
Also sie wollen ihr Leben im Wohnmobil verbringen.
Auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz, aber ja, kann man natürlich nachvollziehen.
Ja, also wenn ich es könnte, würde ich es auch machen.
Auch wenn München natürlich unsere Stadt ist.
Absolut.
Eine absolute Traumstadt ist. Aber das ist eine sehr, 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 sehr romantische Geschichte, einfach aufgrund
der Tatsache. Also ich würde immer wieder zurückkommen. Also
da fällt mir ein sehr, sehr guter Satz von einem sehr guten Spätzl, glaube ich, von dir ein. Stefan Schneider, der gesagt hat, was will ich in Miami, wenn die Löwen am Samstagnachmittag spielen, dann muss ich da sein.
So ist es.
Ja, Tours 81 habt ihr euch gegründet, 84 die erste Platte, Harte Männer tanzen nicht. Und grundsätzlich habt ihr immer wieder interessante Titel für eure Songs auch gewählt. Wie entsteht ein Song? Also wirklich, ich bin ja wirklich absoluter Laie, ich höre sehr gerne Musik, aber ich, deswegen kann ich so aus dem Bauch heraus fragen, wie entsteht ein Song und was sind da so die Schritte, die ihr als Band ja durchlaufen müsst, dass dann tatsächlich bis zur Entstehung ein Song, ein Album entsteht?
Also ich möchte mal kurz noch was, weil du hast vorhin noch was erwähnt gehabt, ich möchte mal so sagen, ich bin ja leider an meiner Fußballkarriere gescheitert, also ich war ja damals auch in der Auswahl Spieler und was ich was alles und habe mich dann leider, ich darf es jetzt gar nicht so mit, also ich habe mich dann leider echt schwer verletzt und dann war es das. Habe aber davor schon Probetraining gehabt bei Eintracht Frankfurt, Köln, Karlsruhe und den Rest darf ich jetzt nicht erzählen sonst. Na, aber das war für mich tragisch, aber ich bin, das weißt du besser wie ich, wenn man auf Leistung getrimmt wird, dann hat man das verinnerlicht. Dann ist das immer, ist es für mich auch heute so, wenn ich, selbst wenn ich mit meinem Übergewicht und was ich was alles und nicht mehr so fit bin wie früher, sage ich jetzt mal, wobei ich halt mich noch fit. Wenn ich einen Ball sehe, dann können mir die Knochen wehtun, davor ist mir wurscht. Wenn der Ball rollt, dann ist alles vergessen. Dann will ich den, dann will ich siegen und das mache ich zum Beispiel auch beim Beachvolleyball, dann bis ich umfall. Und das ist es, was ich hinaus möchte, ist, das habe ich halt eben auch mit der Musik so begonnen, ganz einfach, weil du vorhin gesagt hast, ob das dann der Weg von Anfang an sein sollte oder geworden ist, dass wir halt, dass das professionell wird. Also für mich war das von Anfang an klar, wenn ich das mache, dann ziehe ich das richtig durch und habe halt die anderen natürlich dann mitgezogen und nachdem es dann immer besser lief, erfolgreicher lief und dann, wenn du natürlich da mal auf der Bühne stehst und ja, diesen Applaus bekommst und so weiter und so fort, dann wirst du gierig danach.
Und wie entsteht tatsächlich genau. Dann ein Song? Also Texte und ist das, also ihr covert ja nicht. Es gibt ja Coverbands, da würde ich es jetzt verstehen. Da singt man irgendwas nach, da spielt man irgendwas nach, eine Melodie, die es gibt. Aber diesen Prozess, eine eigene Musik zu schaffen und einen eigenen Text dazu zu schreiben, da gibt es ja bestimmt immer irgendwelche Gedanken, die ihr dann verfolgt. Und das finde ich unfassbar spannend.
Also es ist eigentlich auch, wie soll ich das sagen, wenn du das täglich machst, dann kommst du in eine gewisse Routine rein. Also es gibt Songs oder auch Texte, die schreibst du in 10 Minuten runter. Es gibt aber was Texte, da sitzt du davor, schreibst einen Satz und dann denkst du, ja scheiße, wie mache ich jetzt weiter? Die Zeile ist eigentlich voll geil, aber fällt nichts Richtiges drumherum ein. Das bleibt dann vielleicht auch wirklich einen Tag liegen oder eine Woche liegen, kein Thema. Aber normalerweise, wie gesagt, kommt da eine gewisse Routine rein und dann ist es auch so, dass du morgens aufstehst oder du bist tatsächlich in der Dusche oder keine Ahnung wo und so fallen mir Melodien zum Beispiel ein. Also ein Song entsteht entweder, hast du einen Text, du hast eine Schlagzeile sozusagen und baust darum den Text oder ich habe zuerst die Musik und dann kommt irgendwie die Idee des Textes dazu. Also das ist immer total unterschiedlich und dann sind es halt Themen, die dich betreffen oder die du halt irgendwie ja im Alltag siehst oder hörst oder in den Nachrichten, wie auch immer. Also was dich beschäftigt oder für was du einfach eine gute Idee hast.
Was ist dein persönlichster Song, den ihr geschrieben habt?
Jetzt müsste ich ja sagen Löwenmut.
Ja, wenn es so ist.
Ist einer davon mit Sicherheit.
Löwenmut war eure erste Löwensingle, genau. 1989, ja. Geschrieben.
Geschrieben von mir und von Michi Schirmeister und mit dabei stehen tut auch noch der Holm, der Michael Holm, der Schlagersänger.
Und einfach um eure Sympathie, eure Liebe zu den Löwen zu demonstrieren?
Richtig, absolut. Also wir waren früher, wir waren 4 Löwen-Fans und wir sind in den Auswärtsspielen mitgefahren, wenn es gegangen ist. Wir waren eigentlich bei fast jedem Heimspiel, wenn es immer natürlich immer, wenn es gegangen ist, waren wir im Stadion, sagen wir es mal so. Wenn wir unterwegs waren auf Tour oder so ein Konzert oder Konzerte hatten, dann ging es natürlich nicht. Aber sobald wir hier waren, gab es nur ein Stadion.
Ab wann? Weil du gerade eine Tour angesprochen hast, ihr habt dann mindestens oder spätestens 1986 mit dem zweiten Album Last Tractor to Kreml riesigen Erfolg gehabt und dann war der tatsächlich auch weltweit unterwegs.
Ja.
Wie waren denn so die Schritte für euch zum Erfolg, zu diesem Erfolg?
Also eins der einschneidendsten Erlebnisse ist ganz einfach, wir haben 84 war das, wo die erste Platte rauskam, in Osnabrück gespielt, im Hyde Park und paar Tage später habe ich den allerersten Fanbrief bekommen. Also das werde ich nie vergessen, weil das ist Wahnsinn. Wenn du machst was und kriegst einen Fanbrief, also das ist doch völlig irre für dich. Und bei der zweiten Platte, bei der Last Tractor to Kreml, da war es dann so, dass wir da im Studio waren und der damalige Manager einen Kontakt hatte zu Exploited, damals eine angesagte Punkband, und die zwei Manager miteinander telefoniert und hat er gesagt, du, ich habe hier eine Band und so, hör mal rein, und hat den Hörer hingehalten an Lautsprecher und zwei Minuten später hat er gesagt, alles klar, die kommen mit auf Tour, und das war unsere erste große Tour und natürlich, da ging es dann so richtig los.
Und davor, noch vor Osnabrück, ich meine München-Osnabrück, ist schon auch ein relativ weiter Weg. In München selber musstet ihr euch wahrscheinlich auch erstmal einen Namen machen, in kleineren Locations spielen. Ich sage jetzt mal zunächst mal die Freunde überzeugen, dass es ganz gut klingt. Dann vielleicht so ein bisschen dieses regionale Umfeld überzeugen und dann
Wir haben relativ gleich gut losgelegt. Oktober 81 gegründet und im Dezember 81 damals im Gammelsdorf im Zirkus, das war ein angesagter Laden, als Vorband von den Straßenjungs gespielt. Und danach ging es stetig gleich voran. Also wir waren da schon zügig dabei.
Was war euer größtes Publikum und irgendwo die exotischste Location, wo ihr aufgetreten seid?
Das größte war 60.000 im Stadion in Budapest. Das war so ein Festival.
Ja, krass.
Genau, und da waren wir eben einer von den Acts, die da gespielt haben. Und Erlebnisse, das war natürlich eines der Highlights, ist ja klar.
Absolut.
Aber wir haben in München auch damals schon in der Sedlmayr-Halle gespielt und so. Das ist natürlich alles Gänsehautfaktor und macht einen süchtig, sage ich jetzt mal. Und wir haben immer tolle Tourneen gehabt mit den englischen Bands. Das war immer super. Dann, was natürlich auch absolut Wahnsinn war, dass wir in Amerika getourt haben als deutsche Band. Wir haben auch das Glück gehabt oder den Zufall gehabt, auf der gleichen Bühne wie die Ramones zum Beispiel zu spielen und so weiter. Und das war bei der ersten Platte, nochmal ganz kurz zurückzukommen, 84, die harte Männer tanzen nicht. Da hat damals ein Student oder was das war von der Highschool in Amerika, in Utah, der hat sich damals die Platte im WOM gekauft. Damals gab es ja diesen Plattenladen WOM. Und hat die mitgenommen nach Amerika. Und in Amerika gibt es auch zum Beispiel das Goethe-Radio, wo wir auch immer regelmäßig laufen. Und der hat mich angeschrieben und hat gesagt, wow, er hat sich diese Platte im Urlaub gekauft und er ist total begeistert und er macht in Highschool-Radio und bla bla bla. Und irgendwann kam die Einladung. Da hat er gesagt, ob wir Lust haben und so. Und dann haben wir verschiedenen Highschools, also Highschools gespielt. Und ich glaube 85 war das, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Ja, und das war natürlich alles verrückt für uns.
Das klingt sehr verrückt und sehr nach Zufall, aber
absoluter Zufall.
Der Erfolg kommt ja nicht von ohne her.
Nee, man muss dran arbeiten, Glück, wie alles im Leben. Man muss dranbleiben, Glück haben, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz zu sein, an der richtigen Stelle. Da gehört viel dazu. Also es ist nicht nur Talent oder so.
Ja, Das ist, da kommen dann vielleicht wirklich wieder die Parallelen zum Profifußballer.
Absolut, das ist so. Also das kann ich ja von meiner eigenen kleinen Karriere sagen. Brauche ich auch nicht großartig jetzt, aber die Leute, also wenn du viermal in der Woche trainierst, dreimal im Verein, einmal in der Auswahl, dann spielst du am Samstag für einen Verein, am Sonntag in der Auswahl, dann gibt es nur eins, Fußball. Und dementsprechend, wenn du da auch dranbleibst, ein gewissen Talent hast, dann kommen halt die Scouts. Das ist halt dann irgendwann mal, sage ich mal, der Weg.
Und deswegen wollte ich gerade nochmal nachfragen, du hast gesagt, du hast tatsächlich richtig gut Fußball gespielt. In welchem Alter war das?
Ich bin mit 14 zur Auswahl gekommen und habe mich leider dann mit 17,5 verletzt.
Okay.
Und jetzt kann ich das sagen, ist doch scheißegal. Nein, du merkst ja irgendwann, welche Scouts immer dann auf einmal auftauchen. Und das war halt auch einer da, da war einer von Bayern, da hat mich ein Jahr lang beobachtet. Und die wollten mich, eigentlich wollten sie mich haben und haben auch für mich alles organisiert, Testspiel, alles Mögliche. Ich habe am Freitagmittag, die letzte Stunde war bei uns Turnen. Und in meiner Klasse war der Alvin Killer, das ist ein späterer Europameister, ich glaube Weltmeister, das ist ein Olympiateilnehmer im Turmspringen gewesen. Und es waren noch zwei dabei, die waren Turner, die später bei Olympiade waren. Und mein Sportlehrer ist natürlich mal total ausgeflippt, dass die da sind und hat immer Geräteturnen gemacht, was ich gehasst habe. Ich bin der volle Bewegungsdepp, was Geräteturnen betrifft. Also sowas wie Feldaufschwung, also geht nicht.
Verstehe ich.
Ja, ich habe dann bei den Bundesjugendspielen beim Turnen immer angekreuzt, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts, Radschlagen. Das waren meine, das waren meine Dinge. Bei den Sommerspielen war es anders, da habe ich immer eine goldene Urkunde bekommen. Aber egal, auf jeden Fall letzte Stunde. Ich sage zu dem anderen aus Spaß, du, ich zeige dir mal so einen richtigen Sprung über den Bock und lauf an und spring auf dieses Sprungbrett und knick halt um, dass ich mir halt unten das Sprunggelenk breche und alles Mögliche halt. In der letzten Stunde, also noch, was weiß ich was, 20 Minuten vor Ende dieser blöden Sportstunde.
Ja.
Ja, und ich lieg dann zu Hause und so und dann ruft am Tag später eben der Bayern-Verantwortliche an und sagt, ja, also es ist alles organisiert, sie haben da eine Sonderspielgenehmigung, sie haben alles organisiert, ich werde abgeholt, nach Hause gebracht, ich muss mich um nichts kümmern. Und ich so, ja, das wird schlecht gehen. Ja, warum? Ja, ich liege mit dem Gipsfuß hier, ich habe die und die Verletzung und dann mal kurz Pause und dann gesagt, ja, das tut ihm leid, aber das war es dann wahrscheinlich. Pech. Also, das heißt nicht, dass ich zu Bayern gegangen wäre, aber ich schaue mir natürlich alles an. Und vor allem, wenn ich da hingegangen wäre, hätte ich immer einen Löwen unterm Trikot getragen.
Oder vielleicht sogar ein Tattoo. Trägst du Tattoos?
Ich trage auch Tattoos, aber ich habe noch kein Löwentattoo.
Ja, das ist doch vielleicht dann etwas für...
Ich hätte, also wie gesagt, das kann man noch alles machen.
Vielleicht für die Zukunft, genau. Später, nach der Verletzung, hast du dich dann sportlich nicht mehr kuriert?
Ich habe, wie gesagt, das war das Pech. Ich habe dann ein Jahr lang gebraucht. Natürlich, wenn du nicht irgendwie in ständiger Behandlung bist, dauert es halt eben. Ja. Sag mal, wäre ich vielleicht tatsächlich irgendwo gelandet im Amateur-, Profi-Fußball, keine Ahnung, hätte vielleicht die medizinische Betreuung gehabt, wäre das vielleicht alles schneller gegangen. Aber nach einem Jahr habe ich dann versucht, nochmal zu spielen und das war dann irgendwie total befremdlich alles. Also, es war komisch, aber es war alles weg. Ich kann es nur so sagen und ich war dann so gefrustet, dann habe ich halt einfach aufgehört. Und habe dann leider vielleicht auch zu lang gewartet. Ich habe dann irgendwie 5 Jahre später irgendwann mal mit meinem Bruder zusammen in der Freizeitliga angefangen und habe halt da für Sensationen gesorgt.
Und hast dich dann sozusagen umentschieden, nicht die Profifußballerkarriere, sondern dann, was müsste dann tatsächlich so die Zeit gewesen sein, dann dich für die Musik entschieden?
Ja, ich sage ja, mit 17,5 so ist mir das ungefähr Dings und mit ein bisschen über 18 habe ich die Gitarre meines Bruders in die Hand genommen, habe da rumgeschrammelt und habe mir gedacht, das gefällt mir eigentlich. Also Musik habe ich immer schon gut gefunden und bin mit der aufgewachsen und so hat sich das dann ergeben.
Wie hast du das alles unter einen Hut gebracht? Junger Kerl, bestimmt eine wahnsinnsverrückte Zeit, die 80er. Ausbildung, Touren, Job, wie Karriere, Musikkarriere, also wie hast du das alles unter deinen Hut gebracht?
Gut, Ausbildung habe ich nur gemacht weil es die Eltern wollten. Wollte immer nur Musik machen.
Fair enough.
Genau. Nee, das habe ich dann da natürlich handeln müssen, sag ich mal, bis die Ausbildung vorbei war. Und ich habe ja dann, also Lustfinger war ja dann schon irgendwann ab der Gassenhauer, das war glaube ich 87, dann schon so bekannt und hat dann so viel Geld gebracht, sage ich mal, dass wir alle vier davon gelebt haben, richtig, mhm, und auch gut gelebt haben und waren ja im Jahr mit 150 Konzerten oder noch mehr unterwegs. Wow. Also das war dann schon richtig, richtig professionell.
Wie sieht so ein Konzert für dich als Künstler oder für euch als Künstler aus?
Natürlich ein großer Unterschied zwischen damals und heute.
Okay.
ja, wie sieht's aus? Wir kommen da an. wir machen unseren Soundcheck sozusagen und warten, bis es losgeht, ziehen uns um, essen was, machen den Gig, gehen verschwitzt von der Bühne. Manchmal läuft's gut, manchmal läuft's schlechter, manchmal sind viele Leute da, manchmal weniger. Also es, so schaut es aus.
Euphorisiert. Und im Vorfeld, wie viel Arbeit ist da bei euch noch tatsächlich drin, das alles auch vorzubereiten? Ihr habt sicherlich Leute im Hintergrund, Labels, Promoter, die euch da unterstützen, die euch da natürlich den Weg bereiten.
Also am Anfang haben wir natürlich sehr viel selber gemacht, ganz klar, bis zum gewissen Zeitpunkt. Bis es zum gewissen Punkt kommt, wo das halt dann auch wirklich von der Nachfrage oder vom Erfolg so groß wird, dass du es gar nicht mehr handeln kannst. Also dann musst du selber als Band auch gar nichts mehr Großartiges machen. Die Leute kommen auf dich zu, beziehungsweise dann kommt auch alles automatisch. Dann kommt ein Manager, dann kommt eine Crew, die auf der Tour mit ist, die auf- und abbaut. Dann, der sich um alles kümmert sozusagen, der Booker und so weiter. Also dann läuft das alles automatisch. Heute ist es wieder so, wir leben oder die Band lebt eigentlich vom Namen. Lustfinger ist halt Kult bei vielen und ist auch in der Musikbranche dementsprechend bekannt. Das ist das Schöne für mich noch, dass wenn ich was brauche oder ja, dann kann ich sozusagen in den Wald rufen und ich kriege eigentlich immer ein Echo zurück. Wenn wir einen neuen Booker brauchen für Konzerte, der uns für uns Konzerte bucht oder jetzt hier, der Frank sitzt heute da, den seht ihr nicht. Aber der uns halt auch bei der Promotion hilft. Und da gibt es immer nach wie vor noch ein Team und eine Crew, die wir Gott sei Dank haben und die halt dafür nötig sind, dass es halt immer nach wie vor noch läuft.
Und das ist ja auch grundsätzlich der Erfolg, den ihr euch erarbeitet habt. Wenn ich gerade nochmal die Vita durchschaue, ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen. Also ich sehe nochmal 7. Album, dann steht da nur noch neues Album. Wie viele Alben habt ihr denn mittlerweile in den 40 Jahren jetzt schon raus?
Ich weiß nicht, ob es 14 sind, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, müsst nachzählen.
Auf jeden Fall eine strenge Taktung.
Ja, es hätte noch ein bisschen strenger getaktet gehört oder wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber wie gesagt, es gab ja, wie es halt immer so ist, Auf und Abs.
Da komme ich nämlich gerade dazu. Da steht nämlich dann auch die eine Trennung, dann die einjährige Pause vor dem Mini-Album Alles Lüge, eine längere Pause 1999, aber immer wieder auch Reunions.
Ja, das war halt natürlich so, dass das ist auch, wie gesagt, auch wieder wie bei den Großen. Man denkt dann immer so, ja, wenn die auf der Bühne stehen, schaut das alles toll aus und so, ja, das ist eine geile Band und die halten bestimmt zusammen, das ist alles Blödsinn. Also irgendwann gehst du dir, warum auch immer, mal auf den Sack, auf Deutsch gesagt. Und da fahren die, hat jeder seinen eigenen Tourbus und so Scherze. Und bei uns war eigentlich der Grund, warum wir uns damals leider von dem Michi trennen mussten, dass wir einfach schon voll davon gelebt haben damals und er noch in diesem Modus war, hey, das ist alles nur Fun und hat halt, wie wir alle, gerne was getrunken und geraucht und alles Mögliche, nur ich kann das nicht als Sänger bis 5 Uhr morgens an der Bar machen. Das kann ich machen als Gitarrist oder das haben wir auch gemacht. Ja. Wir haben uns natürlich hier Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt, das ist, braucht man nichts sagen. Aber als Sänger, das ist dein Instrument, geht es halt nicht. Und wenn du eine Tour hast mit 50 Konzerten, die über 60 Tage läuft und du am dritten Tag dann am Mikrofon stehst und dann mehr krächzt als singst, dann ist Redebedarf. Und entweder sieht man es eben ein oder man sieht es nicht ein. Und wir haben da so oft diskutiert mit der Plattenfirma, mit was ich, was alles, wer alles dabei war. Und er hat es irgendwie nicht eingesehen. Und irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, es muss was passieren, das geht so nicht mehr. Also wir können hier eben solche Geschichten nicht fahren und liefern dann einfach einen schlechten Gig ab. Und war natürlich großes Drama. Und es ist halt immer so, wie es ist, wenn du einen Sänger aus einer Band entlassen musst, sage ich jetzt mal, der markant auch noch ist von seiner Art und Show her und vor allem von der Stimme her, dann ist es eigentlich immer im Grunde der Untergang einer Band. Also das ist einfach so. Und das sieht man ja auch bei den Großen, ist ja genau das Gleiche. Und ich bin ja dann ans Mikrofon gegangen und es war halt so, dass wir bei den Konzerten, also da kam damals die Jesse James, keine Gnade für Jesse James raus. Und die Touren, die wir da gemacht haben, war halt dann einfach, da war einfach Schwund da. Da waren halt einfach nur die Hälfte der Leute da oder halt manchmal ein bisschen mehr. Es ging immer noch gut ab, es war immer noch super. Die Leute habe ich jetzt erst wieder die alte Zeitungsberichte gelesen oder rausgekramt. Wegen 40 Jahre Lustfinger, das, wo die Leute die Bühne stürmen und alles Mögliche. Aber es war nicht mehr so, wie es halt vorher war. Und das ist, weil du darauf angesprochen hast, ich habe dann einfach auch mal ein Jahr Pause gemacht sozusagen. Also 92 war das und da kam auch die Dinge. Und 92 habe ich dann, Mitte 92, habe ich dann einfach gesagt, okay, ich muss jetzt auch mal Abstand nehmen und habe mich nach Hawaii verpisst.
Wow.
Und das ist mittlerweile mein Lieblingsplatz.
Absolut nachvollziehbar.
Ja.
Welche Insel?
Meine Lieblingsinsel ist tatsächlich Oahu, also Honolulu.
Okay.
Wobei ich auch Ding cool finde, Kauai. Warst du schon mal dort?
Tatsächlich war ich schon auf der einen oder anderen Insel, ja. Aber nur also auf Oahu und Maui.
Genau. Und Maui war ich auch. Ich war noch nie auf Big Island. Aber jetzt habe ich auch, wenn es wieder geht, jetzt scheint es ja irgendwie zu gehen. Ich wollte es die letzten Jahre schon machen, weil ich habe auch eine Freundin dort, die wohnt auf Big Island und da möchte ich auf jeden Fall nochmal nach Big Island gehen.
Wie lange warst du auf Hawaii?
Eigentlich war es damals geplant, 92, bin ich mit einem Musikerspezel, der später dann auch mal bei Lustfinger gespielt hat, zweimal sogar in der ganzen Geschichte. Hatten wir damals eigentlich so geplant, 2 Wochen Hawaii und 2 Wochen Los Angeles, weil ein guter Kumpel von mir in Los Angeles wohnt, der früher auch mit mir auf Tour war und dann nach Los Angeles gegangen ist. Und da sind wir voll in Honolulu hängen geblieben. Also ich glaube, wir waren damals, 8 Wochen. Und es war dann schon so, dass wir alle zwei eine Freundin hatten, dass die dann schon gesagt haben, ey, bleibt's da und so und wir besorgen euch Jobs und dies und das und jenes. Und also wir waren wirklich auch wirklich knapp davor. Und das 92, muss ich sagen, war daher auch eigentlich mein geilstes Jahr in meinem Leben, ganz ehrlich gesagt. Also so, da habe ich mal so eine Aufstellung gemacht mit jemandem und die hat dann gesagt, also laut diesen ganzen Sachen war 92 dein geilstes Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich stimmt's. Und das war echt super toll, vor allem da unten. Los Angeles war auch super dann danach. Also da haben wir auch wieder irre Sachen erlebt. Und ich bin dann mit 25.000 Mark Schulden nach Hause gekommen. Ja. Aber es hat sich rentiert. Also ich würde es immer wieder so machen.
War geil, oder? Also war Lebenslauf, Lücke, aber war geil.
Es war der Wahnsinn. Es war so ein geiles Lebensfeeling. Das kannst du gar nicht vorstellen. Also das ist der Hammer gewesen.
Also spannend. Kritisch, dass es Lustfinger weiterhin gibt.
Ja, ich bin dann zurückgekommen, Gott sei Dank auch irgendwie. Und habe dann mit dem ich dann auf Hawaii war, eben sozusagen Lustfinger wieder neu belebt. Und dann ging es weiter. Und er hat dann eben eine kurze Zeit also da mitgespielt, bis wir dann, ich glaube 93 gab es dann nochmal einen Wechsel. Dann kam 94 diese EP, Alles Lüge, da sind wir mit der sind wir nach Amerika wieder gegangen, haben dann nochmal in Amerika gespielt, auch mit einer anderen Besetzung wieder.
Die Schulden abbezahlen.
Ich hatte damals einen guten Kontakt zur Bank und die Schulden abbezahlen, da hast du recht, genau. Aber Gott sei Dank hat alles funktioniert und auch die Bank hat mitgespielt und so und die haben natürlich gesehen, was vorher immer reinkam. Das war natürlich mein Vorteil.
Das war nur ein Spaß.
Ja, nee, aber es ist so. Es ist so. Also ich meine, das war nicht einfach, ganz ehrlich. Also es war wirklich, das war wirklich der Grund so. Also Lustfinger war einfach ein Begriff, auch bei der Bank ganz einfach. Das ist, so lief das.
Ich meinte es nur in dem Sinne, dass du quasi mit der Band dann kommst, um sozusagen die Schulden auszulösen.
Ach so.
Ich komme zwei Jahre später mit der Band, spiel und dann...
Nein. Das wäre ja umso, das wär schön. Würde ich es ja nur so machen.
Alles Lüge, die Schulden.
Ja, leider nicht.
Und danach ging es auf jeden Fall weiter, weil das war ja dann... Danach 96 mit dem sechsten Album.
Genau, das war dann, wir haben 94 die EP gemacht mit der neuen Besetzung. Die Gruppe hat gut funktioniert. Das Amerika ist gut gelaufen. Stimmung war gut. Und das Label, die EP lief ganz gut. Und da war das Label, war dann hat wieder gesagt, okay, komm, mach die nächste Platte, wir finanzieren das. Und dann haben wir sozusagen die 6 gemacht mit der Besetzung und es ging wieder weiter.
Und es ging weiter mit 50 bis 150 Konzerten teilweise im Jahr. Wie steht man sowas durch? 150 Konzerte.
Das stehst du nur durch, wenn du in die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist wirklich so. Also da muss alles flutschen, da musst du eine gute Crew haben. Ja, da muss ein Hotel da sein, alles Mögliche, sonst schaffst du es nicht.
150 Konzerte im Jahr, jeder zweite, dritte Tag. Familie, schwierig?
Schwierig.
Band.
Zweimal geschieden.
Ja.
Nee, es ist so, es ist, ja, das ist, kriegst du schwer unter den Hut, ganz einfach.
Der Preis, den man zahlen muss?
Du musst immer einen Preis im Leben zahlen. Also du kriegst viel und musst viel geben. Das ist immer so. Das ist auch im Fußball so.
Ich wollte gerade sagen, das ist wie bei den Löwen, oder?
Ja, nein.
Ja. Wo wir wieder zurück zum Thema kommen.
Ja.
Ist so. Leidensfähig.
Lieber so als anders.
Und mit Löwenmut habt ihr einen ersten Song produziert, mit dem ihr euch tatsächlich verewigt habt im Löwenumfeld. Es kamen ja noch weitere Löwensongs dazu. Also immer wieder auch da die Verbindung zu den Löwen.
Ja, es ist natürlich schwierig, immer einen neuen Löwensong zu schreiben, weil natürlich, es gibt immer diese Floskeln natürlich, ist ja ganz klar, diese, was willst du Neues schreiben über den Fußballverein oder über 60 oder über den Fußball, ganz einfach. Aber trotzdem fallen mir dann immer irgendwelche Schlagwörter ein oder einfach Zeilen wie so, wir sind die Löwen oder ganz klar Grünwalder Stadion und was habe ich denn noch alles geschrieben, ich weiß schon gar nicht mehr. Oder ja, TSV haben wir selber mal gecovert. Aber es gibt ja immer wieder kommen Sachen hoch und dann sage ich, okay, jetzt ist es soweit, ich muss einen Löwensong schreiben.
Oder es kommen kreative Ideen, wo du dich dann mit Stefan Schneider, unserem ehemaligen Stadionsprecher, zusammensetzt und dann Songs umtextet, die es schon gibt.
Ja, also den Stefan kenne ich ja schon sehr lange, schon seit den 80ern aus dem Nachtleben sozusagen und natürlich als Stadionsprecher ist er ganz klar. Ja, nee, und es war so, wir haben ja 2019, da war es leider, haben wir wirklich ganz großes Pech gehabt, da haben die Rahmenbedingungen wirklich gestimmt. Es war eine tolle Crew am Start, alles mögliche und dann kam halt einfach Corona und wir haben die Platte veröffentlicht und es war eigentlich schon alles geplant, es war eine Tour geplant mit Marky Ramone, der letzte, in Anführungszeichen, Ramones, von den Ramones, der also sehr lange bei den Ramones gespielt hat als Schlagzeuger, dann noch eine Tour mit einer anderen amerikanischen Band und alles ins Wasser gefallen. Ja, und dann kam da die Platte raus, und also die CD raus, und ich weiß nicht, wie lange die schon draußen war, schon wesentlich länger, ruft mich der Stefan an und sagt, du, ich habe durch Zufall den Song gehört von euch, ich glaube auf Rock Antenne oder sowas lief der. Und dann hat er gesagt, also ich habe, was ich gar nicht mehr, 20 Jahre lang Radio Xanadu gemacht, ich weiß, was ein Hit ist und das ist ein Hit und wenn das die Toten Hosen morgen rausbringen, ist das Platz 1 und bla bla bla. Und der Song heißt im Original Niemals vergessen. So, und dann hat er mir 20 Minuten lang hat er mir das erzählt sage ich, ja, aber ich bin leider nicht die Toten Hosen. Ja, aufgelegt, ruft er mich 2 Tage später an, sagt er, du weißt was, mich lässt das keine Ruhe, kannst du nicht auf diesen Song einen Löwentext schreiben? Und dann habe ich gesagt, na, kann ich schon machen, aber wie ich es gerade gesagt habe, es gibt halt immer die gleichen Schlagwörter, ne? Und irgendwie wäre es gut, wenn wir ein bisschen was anders machen könnten und so weiter. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, weil wir vorher schon immer auch immer über Sachen gesprochen haben. Dann habe ich zu ihm gesagt, du Stefan, was wäre dir denn wichtig, was in dem Text vorkommt, sage ich mal, was nicht immer jedes Mal irgendwo vorkommt. Dann hat er gemeint, ja, zum Beispiel, also es müsste drinstehen, du bist das Highlight dieser Stadt oder Münchens größte Liebe und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, Stefan, schreib mir die Sachen auf und dann machen wir irgendwas. Und so ist es dann entstanden und es hat eine Zeit gedauert, bis das Ganze sich dann entwickelt hat. Dann ging es immer ein bisschen hin und her und mit Verbesserungen. Und jetzt, sage ich mal, haben wir daraus einen Song gemacht, einen neuen Löwensong, den ich mega, mega finde. Und ich habe das dem Stefan dann vorgespielt und der ist schon allein beim Demo ausgeflippt. Und jetzt hat natürlich der neue Steinersprecher auch gehört, der Herr Sebastian. Basti, und du kennst es auch schon.
Und, Ich durfte es schon reinhören.
Und ich finde es, also ganz, muss ich selber sagen, ich finde es echt super, also der ist echt super geworden und so ist die Geschichte des neuen Löwensongs entstanden.
Jetzt steht dieser in den Startlöchern und wir sind natürlich sehr gespannt, wie und wann wir ihn dann hören dürfen, dass ihr die Band, dass ihr unsere liebgemeinte Haus- und Hofband seid, haben wir auch am Wochenende, ich glaube letztes Wochenende war es, gesehen auf einem Charity-Event, als ihr ein Trikot von uns bekommen habt, das dann versteigert wurde, auch da, schöne Sache, dass ihr sozusagen als Markenbotschafter für uns agiert, kann man schon fast so sagen, oder?
Ja, wir haben schon immer sehr viel für die Löwen getan, sage ich mal, man ist da immer auch eingesetzt und so weiter und jetzt ist es so, dass wir seit 2 Jahren Lustfinger ist Schirmherr vom KBO München. Das ist eine Einrichtung für Eltern mit behinderten Kindern. Also die sind teilweise leicht behindert und teilweise wirklich schwer behindert. Und diese Einrichtung braucht dringend einen Neubau, weil das eine Einrichtung ist, wo Eltern mit ihren Kindern drin wohnen können und da eben eine Therapie bekommen. Und eben halt mit den, das sage ich mal, ist wie so eine Reha-Einrichtung oder so, aber da können halt die Eltern mit den Kindern zusammen wohnen. Und da sind die aber sehr, sehr beengt, sage ich mal. Und deswegen wollen die neu bauen oder müssen auch neu bauen. Und die sind auf uns zugetreten oder angetreten oder wie man das sagt, oder auf uns zugekommen und haben uns eben gefragt. Und dann waren wir da mal so einen halben Tag dort. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir sind dabei. Und jetzt kam leider auch eben Corona dazwischen, also wir konnten da nicht sehr viel machen. Und netterweise hast du uns da wirklich ein Löwentrikot organisiert mit Unterschriften, was bei dieser Charity wirklich für sehr gutes Geld weggegangen ist. Und die haben jetzt letzten Freitag an dem Abend 10.000 Euro eingenommen. Und also auch, das war ein Haigerloch, also selbst da ist also dann 60 vertreten, vor allem auch bekannt, weil das wirklich für gutes Geld weggegangen ist.
Erst recht, auch wegen unserem schwäbischen Geschäftsführer, oder? Marc-Nicolai Pfeiffer als Schwabe, sicherlich auch in Haigerloch
vielleicht
bekannt. Nein, aber das ist schön, dass wir da, ich sage jetzt mal, einen gemeinsamen Auftritt hatten und da die Löwen durch euch auch super präsentiert wurden.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass da das so reibungslos geklappt hat von eurer Seite auch und so. Und das ist auch hat mich selber auch dann wirklich gefreut.
Du hast gerade schon mehrfach jetzt Corona angesprochen, die Corona-Pandemie, die ja aktuell ja leider wieder auch an Fahrt gewinnt, tatsächlich schon über 1,5 Jahre Bestand hat, uns wahrscheinlich alle erwischt hat, wie ja, aus dem Nichts. Was war euer, oder wie seid ihr durch diese Pandemie bislang gekommen? Wie musstet ihr kompensieren? Natürlich Touren komplett abgesagt, hast du gerade schon gesagt. Natürlich finanzieller Totalschaden, kann man ja eigentlich sagen. Das ist klar, das wissen wir alle. Es gab ja auch dann teilweise berühmte Künstler, die sich da auch sehr öffentlich dann geäußert haben. Von euch hat man jetzt erstmal nichts gehört. Aber nichtsdestotrotz, wie habt ihr einen Weg gefunden, damit umzugehen?
Für uns war es natürlich auch ein Schlag ins Knack sozusagen. Und wir haben uns alle, oder andersrum gesagt, ein Teil der Band hat dann eben sozusagen Unterricht gegeben. Das war natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es dann online war. Und jeder hat halt irgendwie versucht zu überleben. Wir haben dann ab und zu mal ein Abstandskonzert gemacht, was aber letztendlich, ja, das war in dem Sinne gut, dass trotzdem die Leute noch was hatten. Wir konnten spielen, aber jetzt von den Einnahmen her, das war gar nichts. Und letztendlich haben wir tatsächlich zum großen Teil von Reserven gelebt und haben uns mit über Wasser gehalten, oder dass wir weiterhin im Gespräch sind oder dass man weiterhin von uns was sieht oder hört, haben wir halt in der Zwischenzeit Videos gemacht, beziehungsweise einzelne Songs aufgenommen, veröffentlicht und dazu Videos gemacht. Und so haben wir versucht, es zu kompensieren, und waren immer in der Hoffnung, Mensch, hoffentlich hört das bald auf. Jetzt sind alle Tourneen, die wir letztes Jahr hätten machen sollen, auf nächstes Jahr gelegt worden. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, also wie das jetzt weitergeht, nachdem jetzt die Zahlen hier wieder so extremst explodieren und so weiter. Und wir eigentlich alles für Veröffentlichung der nächsten CD im April, Tour im Juni, Juli und so weiter. Und da muss man echt gucken. Also wenn das jetzt nochmal alles ausfällt, dann ist es, dann geht einiges bankrott.
Ja, wir reden so, als wäre es schon vorbei. Und ja, das ist leider das Thema, dass es halt nicht absehbar ist.
Das ist das so. Ich bin mir auch ganz sicher, dass uns das noch länger verfolgen wird. Und die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß oder in welchem Rahmen. Sag ich mal, wir sind jetzt klar, im Sommer anscheinend läuft es immer besser. Ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt die Politik nicht, oder dass hier Zentren geschlossen worden sind. Ich meine, das hat jeder gewusst, dass es jetzt zum Winter und Sing wieder richtig anziehen wird. Keine Ahnung. Also ja, ich kann auch nur dazu raten, lasst euch impfen.
Ja, absolut. Und ihr habt trotzdem, du hast gerade gesagt, ihr wart dabei, das Album zu veröffentlichen. Und bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass ihr Crowdfunding genutzt habt. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz.
Ja, es hat uns Gott sei Dank, und das ist auch der Grund, warum es im April eine neue CD geben wird, wir hatten eben ganz klar, die Leute müssen sich mal bewusst werden, was alles da hinten dran hängt. Das ist nicht nur die Band Lustfinger. Da gehört ein Label dazu, da gehört ein Booker dazu, da gehört ein Promoter dazu, da gehört ein Manager dazu. Alle leben davon. Und Veranstalter. Das heißt, wenn da nichts läuft, dann geht es bei jedem den Bach runter. Also wenn einer keine Reserven hat, dann kann er sich aufhängen sozusagen. Und wir haben eben auch mit unserem Label gesprochen, haben gesagt, wie schaut es denn aus, wir bräuchten das und das Geld und so und so und so. Dann haben die natürlich auch gesagt, Jungs, gerne, wenn alles normal läuft, aber es läuft nicht normal. Und keine Ahnung, wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann sind wir halt irgendwann auf dieses Crowdfunding gekommen und haben gesagt, lass uns das starten. Und das ist ja eh schon total super schwierig gewesen, das zu machen in einer Zeit, wo es Corona ist, also wo Leute in Kurzarbeit sind, wo Leute ihren Job verlieren, wo jeder den Cent dann wirklich zweimal umdrehen muss und dann fängst du mit sowas an. Aber wir haben es riskiert, wir haben es geschafft, es war eine Schweinsarbeit. Da muss ich auch noch zu vielen Löwenfans Danke sagen, weil ich die Aktion gemacht habe, 10.000 Löwen und 1 Euro. Haben leider nicht 10.000 Löwen mitgemacht, aber es waren doch einige Hunderte dabei. Und die waren wirklich toll. Die haben uns teilweise dann eben 18,60 überwiesen und waren da wirklich sehr fleißig. Und es gab auch einen in Dortmund, der hat meinen Mikrofonständer gekauft für 600 Euro und so weiter. Also da waren eben Gute dabei, die uns das Ganze dann auch gerettet haben, weil du hast nur 3 Monate Zeit, deine gewünschte Summe zu erreichen. Das waren 10.000 Euro. Wir haben dann 11,5 gepackt. Und wie gesagt, also an den Löwen, an die Löwenfans, die uns da unterstützt haben, sage ich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, aber es ist doch auch schön zu sehen, dass man grundsätzlich eine schöne Fangemeinde sich aufgebaut hat, natürlich über 40 Jahre, und die einen dann unterstützen, wenn es leider nicht gut läuft.
Nein, da bin ich auch wirklich also sehr stolz drauf und habe mich auch wahnsinnig gefreut und habe dann gegen Ende schon fast gedacht, wir schaffen es nicht, und dann hat es echt geklappt. Ja. Und da gab es auch jemanden, der hat sich echt ein Wohnzimmerkonzert für 2.500 Euro gekauft. Also
wow.
Das ist, muss man sagen, Hut ab.
Auf jeden Fall. Weil du hast gerade Crowdfunding angesprochen, da darf man oder gibt man ja einen Gegenwert.
Richtig.
CDs in der heutigen Zeit.
Das keiner mehr hat, ein CD-Player.
Ist wahrscheinlich nur noch ein Objekt zum Sammeln, weil du hast gerade schon so spaßeshalber gesagt, ja, also ich kann nur für mich sprechen, CD-Player habe ich, glaube ich, keinen mehr zu Hause.
Nee, es gab wirklich welche, also wir haben ja zum Beispiel angeboten, die CD für 25 Euro oder CD und T-Shirt, wir haben ja alles Mögliche angeboten. Ja. Wie gesagt, bis zum Wohnzimmerkonzert. Und viele haben dann auch geschrieben, du pass auf, ich habe gar keinen CD-Player mehr, aber ich kaufe mir die CD trotzdem. Aber der Zeit, also das CD wird irgendwann sowieso komplett aus sein, also das ist so.
Angefangen habt ihr als LP wahrscheinlich, oder?
Das war die schönste Zeit, weil da hast du noch richtig Geld verdient. Das heute mit Download und so, kriegst, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ganz, ganz hartes Brot. Also unser Leben ist live und Merch-Verkauf und wie gesagt, CD kannst du vergessen, und Download ist, also das ist eine Frechheit, nichts anderes ist eine Frechheit, das muss ich echt so sagen. Die verdienen hunderte von Millionen Spotify und so weiter und geben halt fast nichts an die Künstler ab, und das ist halt echt ein Witz. Also ich kann nur Beispiele nennen, ein Song, der von uns 300.000 Mal gestreamt wird und so weiter, und dann stehen da unten irgendwie 35 Euro. Also man muss sich mal vorstellen, wenn das früher Singles gewesen wären, ich verkaufe 300.000 Singles, mein Gott, da würde ich für 60 einen neuen Spieler kaufen.
Das würden wir annehmen.
Ja. Und wenn ich nicht schon so alt wäre, würde ich selber mitspielen.
Wahnsinn. Also das ist ja auch, deswegen freut es mich ja immer wieder, Menschen kennenzulernen, mit Menschen zu sprechen, um so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen auch zu bekommen. Also mir komplett neu, völlig neu, dass Songs, die von euch mehrere hunderttausend Mal abgespielt werden, natürlich, es vertreibt sich einfach. Natürlich ihr werdet als Marke, als Band in die Welt hinausgetragen, aber am Ende des Tages müsst ihr genauso.
Die Verteilung ist ungerecht, also es ist halt so. Nur mal so nebenbei, mit was wir zu kämpfen haben.
Ja, jetzt hoffen wir, dass die Pandemie tatsächlich irgendwann wieder vorbei ist, zumindest so, dass man wieder auftreten kann. Ihr habt große Pläne, du hast gerade schon angekündigt, Album im April, da sind wir schon sehr gespannt. Was gibt es sonst noch im Repertoire? Gibt es schon irgendwas? Oder müssen wir uns zu einer weiteren Podcast-Folge treffen, wenn mal wieder was bei den Löwen?
Wir müssen uns nicht zu einer weiteren, sondern zur mehrmaligen Podcast treffen. Ja, es gibt ein paar interessante Geschichten noch ganz kurz nebenbei. Also Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, der Jean Bonviard, das war früher der Bassist von den Plasmatics, hat auch Songs geschrieben für Kiss und so weiter. Also der ist richtig Big Business, sitzt aber in Amerika. Und da kam auch jetzt über unsere andere Promoterin, kam da ein Kontakt zustande, weil wir eben für das 40-jährige Jubiläum auf unserem Album eben noch andere Künstler haben wollten. Und da hat sie den Kontakt hergestellt und der hat eben die neuen Songs gehört und hat sich dann einen rausgepickt und hat gesagt, also das ist so geil, das möchte er machen. Und jetzt schaut so aus, dass er das auf jeden Fall irgendwie auf Englisch, also aufs Englisch einsingt und dass er das tatsächlich für sich auf dem amerikanischen Markt veröffentlichen möchte, was super wäre. Wir werden noch ein Duett draus machen, wo ich auch noch mitsinge. Also wir werden verschiedene Versionen machen. Aber wenn sowas zum Beispiel klappt, das ist natürlich super. Ja, das ist so ein Highlight, was jetzt so gerade passiert.
Ist das dann fast wie ein Ritterschlag für dich?
Naja, wenn einer sowas sagt, dann zu einem Song, den ich geschrieben habe, ja.
Ja.
Ja, und dann halt, jetzt kommt am, das weißt du nicht. Müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. In, glaube ich, 2 Wochen oder sowas kommt, haben wir jetzt nochmal ein Video gemacht zu einem Song von unserem letzten Album. Das heißt Bumsilaki, eine griechische Urlaubsinsel. Und da haben wir ein super lustiges Video gemacht. Das wird als nächstes kommen. Als Vorläufer für das nächste Album.
Also es passiert
einiges. Es passiert immer was.
Es passiert immer was.
Ja.
Tom, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dich
mir auch.
Heute zu durchlöchern, Fragen zu stellen, wie so ein kleines Kind, das einen Punkstar, Rockstar, Popstar, welche Musikrichtung ist es denn heute?
Nenn mich, wie du willst.
Hauptsache Star.
Ja. Ja, ich hoffe, erstmal danke nochmal für die Einladung und ich hoffe, dass es für die Leute draußen interessant genug ist und war und wir sind noch nicht am Ende der Geschichte, würde ich sagen.
Nein, definitiv nicht, aber um nochmal darauf zurückzukommen, früher Punk, heute eher rockig?
Heute eher Rock, ja. Heute würde ich sagen, das ist Deutschrock mit Punkwurzeln. So würde ich es nennen.
Sehr gut. Also etwas gemächlicher.
Gemächlicher würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist qualitativ ganz was anderes. Also ich meine, wenn du heute, jetzt nenne ich es ja, wenn du heute die Toten Hosen anhörst, das ist ja auch kein Punk mehr. Oder die Ärzte, das hat mit Punk nichts mehr zu tun. Die sind geil, aber hat damit nichts mehr zu tun. Genauso wenig eigentlich wie für uns. Also das ist, sage ich jetzt einfach, das ist Deutschrock mit Punkwurzeln.
Heute stelle ich diese Frage nicht mehr, aber damals gab es irgendwelche Idole?
Ah, genug. Also wir sind ja, wie gesagt, der Auslöser war damals, ich weiß es noch, 1976 oder 77 war es, Weihnachten, haben wir uns bei einem Spätzl im Partykeller getroffen und der spätere Drummer kam mit 5 Scheiben unterm Arm an, die er sich von den Eltern gewünscht hat, die er zu Weihnachten bekommen hat. Das war The Sex Pistols, Clash, The Stranglers und noch irgendwas. Und da hat uns einfach die Sex Pistols hat uns völlig gepackt, ganz einfach. Und das sind auch für mich meine Jugendidole mit, ganz klar. Und da mit ein bisschen Glück oder beziehungsweise, wenn der nicht so, so lahm reagieren würde, so verzögert reagieren würde, hätte ich sogar mit einem von den 6 Pistols, wäre der auch noch dabei gewesen auf der Platte. Aber das war ein bisschen zäh. Er wollte. Aber wie gesagt, die Kommunikation war sehr schwierig. Aber vielleicht machen wir trotzdem nochmal was.
Ja, vielleicht kommt es ja dann doch nochmal zu einem großen Duett.
Schauen wir mal.
Wahrscheinlich.
Vielleicht.
Gut, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir drücken
danke dir.
Dir und euch auf jeden Fall die Daumen. Und vielen, vielen Dank für deine Einblicke auch in dein Leben, in die Karriere.
Ja, jetzt haben wir alles so ein bisschen vermischt, aber wie gesagt, und wenn ich dann mal rede, dann rede ich und dann fällt mir das und das ein. Aber es freut mich, wenn es für dich so spannend war. Und wie gesagt, ich hoffe für die Leute draußen auch und dass sie mich mal näher dadurch auch besser vielleicht kennenlernen. Und ich habe halt leider auch festgestellt, dass viele Junge, die im Stadion sind, zum Teil gar nicht wussten, dass Lustfinger Löwenmut geschrieben hat. Also ich saß auch letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, habe ich mir ein Spiel hier unten angeschaut, am Fernseher, im Löwenstüberl, und sitze eben da in der Biergarnitur drin, und dann fängt ein Tisch an zu singen, Löwenmut, und dann sagt einmal einer, das ist der, der hat das geschrieben, das ist der, der war das. Und dann waren also junge da, die haben es gar nicht gerafft, die sind ausgeflippt, dass jetzt der da sitzt, der Löwenmut geschrieben hat, aber sie haben es nicht gewusst, dass es eben Lustfinger ist. Ne? Also es ist auch irgendwie, gibt immer noch welche, die es nicht wissen.
Ja, das ist dann die neue Generation, aber denen werden wir das jetzt erklären. Und genau für die haben wir den Podcast aufgenommen. Und
für die machen wir bestimmt noch einen Stadionauftritt.
Quasi die Podcast-Generation.
Absolut.
Tom, ich wünsche euch alles Gute. Ich würde mich sehr freuen.
Ich dir auch. Bleib gesund.
Und wenn wir im Kontakt bleiben.
Alles klar, freut mich.
Das war nun schon die 82. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute den Gründer und Leadsänger der Band Lustfinger, Tom Fock. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Ich sage Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Genau, und gesund bleiben.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.